ARD.
Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Hallihallo und herzlich willkommen zum KI-Podcast Folge 33. Ich bin Fritz Espenlaub.
Ich bin Gregor Schmalzried und ich frage mich, seit wann wir eigentlich immer die Zahl dazu sagen. Aber ich find's schön. Es zeigt, dass wir auf eine Geschichte schon zurückblicken können hier im Podcast.
Wir nehmen diese 33. Folge auf ziemlich genau ein Jahr nach Release von GPT-4, dem nach wie vor wahrscheinlich mit dem besten Sprachmodell.
Ja, in den letzten Wochen ist es ein bisschen unklarer geworden. Auf einmal gibt's doch endlich Konkurrenz. Es hat aber fast ein Jahr gedauert. Also ist GPT-4 jetzt wirklich die beste KI auf der Welt? Vielleicht wahrscheinlich irgendwas in die Richtung, aber wahrscheinlich auch nicht mehr lang.
Es gibt ziemlich viel Rumoren, dass OpenAI, also die Firma hinter GPT-4, demnächst wieder neue Sachen raushauen wird. Leopold Aschenbrenner, der kam hier im Podcast auch schon mal zu Wort, der arbeitet bei OpenAI, der hat gerade getweetet: Ich hoffe, ihr habt alle diese Zeit genossen, um ein bisschen zu entspannen, denn das waren gerade die langsamsten 12 Monate KI-Entwicklung für vermutlich die absehbare Zeit.
Ja, also dann machen wir hoffentlich auch noch die Folge 333 voll eines Tages. Wir haben es auch diese Woche schon wieder gemerkt, wir hatten den AI Act der Europäischen Union, der ist jetzt tatsächlich verabschiedet worden und es ist eine ziemlich große Story passiert, dass wir tatsächlich gesagt haben, wir machen mal was anderes. Wir machen zum ersten Mal im Podcast eine Art Fortsetzung zu einer Folge.
Und zwar nicht nur irgendeiner Folge, sondern unserer allerersten Folge, mit der wir damals den Podcast gestartet haben. Und zwar die Frage war, werden wir alle arbeitslos? Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Gerade ist Devin rausgekommen, ein sogenannter AI-Agent, ein KI-Agent, der selbstständig als Software-Ingenieur arbeiten kann. Wir gucken uns an, wie Programme wie Devin funktionieren und fragen uns, ja, wenn jetzt KI schon als Software-Ingenieur auftritt, wie lange dauert es noch, bis KI wirklich alle unsere Jobs macht und vielleicht sogar besser machen kann als wir selber?
Ich hatte letzte Woche so ein bisschen einen kleinen Flashback zu unserer Folge rund um Sora, um das Videomodell von OpenAI, was ja auch erst ein paar Wochen her ist. Und da haben wir ja darüber geredet, dass das für Leute in der visuelle Effekte-Industrie so ein Moment war, wo ganz viele gesagt haben, uff, ist mein Job eigentlich noch existent in Zukunft? Und Devin war sicherlich so ein ähnlicher Moment für die Softwareindustrie, für Programmierer und alle, die in dem Bereich arbeiten. Aber wer weiß, vielleicht auch einfach für alle Menschen mit Jobs grundsätzlich. Schauen wir mal, was da dahinter steckt und ob man sich wirklich diese Sorgen machen muss, weil letztlich ist Devin ein, du hast es schon gesagt, ein Agent, ein Agent.
Und ich finde es ja so schön, Gregor, dass wir endlich eine Folge über Agenten machen, weil, Fun Fact, als kleiner Junge war einer meiner größten Traumberufe Geheimagent werden. Also ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Mickey Mouse Comics gelesen, aber nun gut. Allein deswegen finde ich es gut, dass wir über Agents reden.
Ich weiß nur nicht, ob Devin so der allzu glamouröseste Name ist für einen Agenten mit der Lizenz zum Töten.
Das ist sozusagen der unauffällige Undercover-Agent. Aber was sind denn Agents, Gregor?
Ja, also es steckt tatsächlich im Namen. Also das ist ein KI-Programm, das agieren kann. Und ja, was ist die Definition von agieren? In der Regel hat das zu tun mit einer Absicht oder einer Zielsetzung. Also man macht nicht einfach nur irgendwas irgendwie, sondern man verfolgt damit ein bestimmtes Ziel. Und da zeigt sich bei KI-Agenten der Unterschied zu sowas, wie wir kennen, wie ChatGPT oder dem Co-Piloten, der auch beim Programmieren unterstützen kann. Weil das kennen wir, da haben wir schon sehr viel drüber gesprochen, aber es ist schon seit einigen Monaten immer mal wieder die Rede von, ja, also diese Agenten, das wird wahrscheinlich das nächste große Ding. Das kommt nicht komplett aus dem Nichts. Und der Grund dafür ist auch relativ klar, weil, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, sagen wir, ich möchte eine Website erstellen, da stehen dann alle italienischen Restaurants im Raum Heilbronn drauf und werden zusammengefasst mit Informationen und Bildern und allem Möglichen. Wenn ich jetzt ChatGPT sagen würde, hey, ich will eine Website machen, wo all diese Restaurants drauf sind, dann würde ChatGPT mir eine Anleitung liefern in so 5 Schritten. Es würde mir wahrscheinlich auch Code-Vorschläge liefern. Ich könnte ganz viel mit ChatGPT hin und her schreiben und am Ende ja eine fertige Website haben. Wenn ich das Ganze aber einem, wichtig, funktionierenden KI-Agenten geben würde.
Kleiner, aber feiner Zusatz.
Ja, genau. Also das ist so der Wunschgedanke dahinter. dann würde dieser Agent mir nicht einfach sagen, ah ja, hier ist die Anleitung, sondern er würde die Anleitung einfach selbst befolgen. Also er würde sich die Anleitung machen und dann würde er kleine Subprogramme quasi ausführen und Informationen recherchieren und Adressen sammeln und den Code schreiben und die Website bauen und dann auch noch die Website online stellen. Alles quasi selbstständig. Und da haben wir wieder dieses Ziel. Also ein Agent hat sozusagen ein Ziel vor Augen und führt dann all diese Teilschritte aus, die man eben durchführen muss, damit man am Ende an dieses Ziel kommt, indem er so ganz viele kleine Aufgaben ausführt.
Also mit anderen Worten, bisherige große Sprachmodelle sind ein bisschen, ja, einfach wie Google. Das ist eine Technologie, die mir Informationen gibt und ich kann mit diesen Informationen dann schauen, ja, ob ich damit selber was machen kann. Das Neue ist eine Maschine, ich drücke auf den Knopf und magischerweise kommt ein fertiges Produkt raus.
Ja, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Wir hatten ja immer den Begriff von diesem Co-Piloten, auch der Microsoft Co-Pilot, der unterstützt dich sozusagen. Aber ein Agent, wenn er denn das macht, was er soll, der unterstützt dich nicht einfach dabei, diese App zu bauen, sondern er baut dir die App. Man hat schon gemerkt, wir sind hier ziemlich vorsichtig, eben weil das Wort funktionieren da ein sehr wichtiges Wort ist. Es ist ja so, wenn ChatGPT einen kleinen Fehler hat, dann erkenne ich den und dann ändere ich irgendwas daran. Bei einem Agenten wäre das ein bisschen anders, weil der müsste ja sozusagen selber feststellen, wenn er einen Fehler macht und diesen Fehler dann auch selber beheben. Deswegen ist es auch sehr viel schwieriger, eine solche KI-Software zum Laufen zu bekommen, weil die kann sich diese kleinen Fehler nicht erlauben. Die muss wirklich durchgehend die richtigen Entscheidungen treffen. Und da gab es auch schon so in den letzten Monaten immer mal wieder so Schritte in die Richtung. Es gibt zum Beispiel den Code Interpreter in ChatGPT Plus, der kann Code ausführen und wenn man mal mit dem gearbeitet hat, eine Sache, die der ganz gern macht, die total interessant ist, ist, er korrigiert sich manchmal selbst. Also es kann sein, dass da eine kleine Fehlermeldung rauskommt und anstatt, dass er mir einfach nur sagt, hey, da ist ein Fehler passiert, sagt er, okay, ich gehe mal rein und ändere den Code und mach's selbst. Also es gibt so erste, ich sag mal, Anzeichen für diese Agenten schon seit ein paar Monaten. Aber jetzt erst haben wir die erste, ja, Demo gesehen, die erste Software gesehen, wo jemand wirklich meint, hier, wir haben jetzt so einen Agenten, der funktioniert.
Genau, also die ersten Gehversuche gab es bislang, vor allem in der Forschung, also in dieser Frage, wie können wir auch ein bisschen KI-Modelle besser verstehen. Da gibt es ein ganz interessantes Experiment, fand ich, dieses Papier Westworld, das hast du vielleicht mitbekommen, das ist sozusagen, da haben Forscher von Google und verschiedenen Universitäten so eine Art virtuelles Dorf mit 25 autonom agierenden KI-Agenten und Agentinnen gemacht. Also das war wirklich wie so eine Oberfläche von so einem kleinen Pixel-Computerspiel, wo die dann rumgelaufen sind und sich miteinander unterhalten haben und eben auch wirklich Beziehungen zueinander aufgebaut haben, Nachdenken, Erinnerungen simuliert haben. Was anderes war AutoGPT, auch darüber ist schon seit einer ganzen Weile bekannt, also eben ein Agent, der ganz, ganz viele verschiedene kleine KI-Agents für sich auch bauen konnte. Das hat alles damals, als es angekündigt wurde, relativ viel Aufmerksamkeit bekommen und es gab sehr viel Hype, aber so gut funktioniert hat das am Ende bisher alles noch nicht.
Ja, die sind sehr oft abgestürzt, diese Programme. Aber jetzt funktioniert es ja vielleicht endlich doch. Und was da jetzt den Unterschied machen könnte, das ist eben Devin. Devin kommt von einem amerikanischen Startup, das heißt Cognition. Und die bezeichnen das wirklich als den ersten KI-Software-Ingenieur. Das bedeutet, anstatt dass der nicht einfach nur kleine Aufgaben erledigt, kann er einfach das komplette Projekt erledigen. So wird das Ganze versinnbildlicht. Und das Interessante daran ist, Leute können den auch schon ausprobieren. Der ist noch nicht frei verfügbar, aber es gibt erste Tester, die mal mit Devin unterwegs waren. Und was die zum Beispiel gemerkt haben, ist, ja, Devin kann tatsächlich in 5 bis 10 Minuten eine Website bauen, die wirklich funktioniert. Er kann bestimmte Aufgaben lösen, die echte Programmierer auch lösen müssen. Und das ohne, dass man die Software beaufsichtigt, sondern man sagt dir einfach nur, hier ist die Aufgabe, die ich lösen muss, mach das mal für mich. Und dann geht man 5 Minuten in die Küche, macht sich einen Tee, kommt zurück und die Aufgabe ist erledigt. Das ist tatsächlich das, was hier bei bestimmten Aufgaben funktioniert.
Also ganz so einfach ist es dann doch nicht, dass man mal eben für den Tee in die Küche geht und in 5 Minuten danach hat Devin alles gebaut, was man will. In vielen Fällen hat er bei vielen Tests 20 bis 30 Minuten gebraucht, also wesentlich länger, was auch gerade, wenn man das vergleicht mit dem bisherigen KI-Zeug, dann schon eine ganze Weile ist, die man da warten muss. Und es gibt halt nach wie vor viele Dinge, die er doch nicht kann. Also er kann sehr, sehr viel. 13% im Vergleich zu wenigen 0, irgendwas Prozent, was bisherige Sprachmodelle machen konnten. 13% von den Programmieraufgaben, die wir generell Menschen geben. Aber das ist eben noch weit entfernt von 100%.
Ja, aktuell dreht sich diese ganze Aufregung um Devin auch nicht wirklich um den Gedanken, wir stöpseln den einfach morgen ein in jedes Softwareprojekt und brauchen dann keine menschlichen Programmierer mehr. Darum geht's nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der ernsthaft so diese Ansicht vertritt. Worum es geht, ist, dass wir zum ersten Mal quasi einer Maschine dabei zuschauen können, die scheinbar arbeitet wie ein Mensch. Also Devin hat wirklich so eine Art Interface, wie das ein Softwareentwickler auch hat. Der hat dann einen Browser und er hat einen Code-Editor und wechselt zwischen diesen Fenstern hin und her und tut Sachen von der einen Seite in die andere. Das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend, dem zuzuschauen, weil es eben so wahnsinnig menschlich aussieht. Wir kennen das nur von Menschen.
Es ist so ein bisschen ähnlich, finde ich, wie dieses Gefühl, das man damals hatte, als man zum ersten Mal selbstfahrende Autos gesehen hat, wo du ein Steuerrad hast von dem Auto, das sich auf einmal bewegt wie von so einem Gespenst. Ne? Und ja, du denkst so, da muss doch jemand drin sein, aber es scheint von selber wie von einem Geist gefahren zu werden. Genauso guckst du jetzt auf den Bildschirm und da ist quasi ein Geist, der für dich programmiert. Es gab einen zweiten AI-Agent, der Aufmerksamkeit erregt hat diese Woche, wo das ganz ähnlich ist. Sima heißt der, kommt aus dem Hause Google, kennen vielleicht die einen oder anderen.
Auch so ein Startup. Ein
kleines KI-Startup, up and coming. Und Sima ist vor allem gut im Computerspielen, also am PC Videospiele zu spielen und nicht nur sowas Simples wie irgendwie Pong oder Tetris, sondern im Grunde jedes Computerspiel, das wir ihm vorsetzen. Und der wichtige Unterschied zu bisherigen Computerspiel-KIs, die gibt's ja schon seit einer ganzen Weile, ist, dass er das nicht über irgendwelche Codes macht, über irgendwie Algorithmen, wenn das passiert, dann machst du das, sondern der guckt sich im Grunde den Bildschirm an von dem Computerspiel, genauso wie wir Menschen das machen würden, und lernt, wie dieses Computerspiel funktioniert und was er machen muss und spielt das dann so, wie eben ein Mensch das halt auch lernen und spielen würde. Und das Interessante daran ist ja jetzt, das erstmal könnte man natürlich meinen, so, ja, mein Gott, Computerspiele, was interessiert uns das? Das ist ja kein echter Job, ja, außer vielleicht für so ein paar hochbezahlte E-Sportler. Aber im Grunde ist ja ein Computerspiel einfach nur ein Problem und ich als Mensch versuche, eine Lösung zu finden für das Problem, das mir gestellt wird. Und wenn ich jetzt eine KI habe, die nicht mehr speziell auf irgendein ganz bestimmtes Teilproblem trainiert ist, sondern allgemein darauf, wie ich Probleme löse, dann kann diese KI natürlich auch im nächsten Schritt nicht mehr nur beim Computerspielen zugucken und darauf trainiert werden, sondern bei allen möglichen Problemen, die in der Arbeitswelt passieren und dementsprechend vielleicht sehr, 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 sehr viele Jobs am Ende selbstständig übernehmen.
Ja, also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, statt Daten über Videospiele gibt man der KI Daten über Videoschnitt. Und dann lernt die KI, wie man ungefähr agieren muss, damit man ein Video schneidet. Und dann schneidet sie dieses Video irgendwann, vielleicht sogar besser als ein Mensch, zumindest in der Theorie. Das hängt über all dem so ein bisschen, weil klar, gerade ist Devin noch nicht so gut wie ein echter Programmierer und auch nicht mal im Entferntesten so gut. Es gibt aktuell wirklich kein Szenario in der nahen Zukunft, wo eine KI da einem Menschen den Job wegnehmen kann. Das muss man wirklich jetzt einmal so ganz klar sagen. Aber, und das ist das große Aber, wir wissen, wie schnell diese Technologie sich fortentwickelt. Wir wissen, dass zum Beispiel die Modelle immer multimodaler werden. Also, dass sie besser darin werden, zum Beispiel mit Bildern umzugehen. Und ganz viele Arbeitsschritte, die wir Menschen machen, haben ja damit zu tun, dass wir Bilder aufnehmen und verwandeln in Informationen. Das können die allmählich immer besser. Und ja, je besser die Informationen werden, die die KIs uns da ausspucken, desto besser werden vielleicht auch die Lösungen und desto besser können die da Aufgaben erledigen. Man weiß einfach nicht, wann das alles aufhört, diese Entwicklung.
Also das sind natürlich sozusagen sehr, sehr spannende Aussichten. Also wenn man uns jetzt so zuhört, dann kann man sich natürlich schon fragen, ja, was heißt es denn jetzt alles tatsächlich für den Arbeitsmarkt? So die klassische Frage, was passiert mit unseren Jobs im Rahmen dieser großen technologischen Entwicklung? Weil diese Frage uns und so vielen Leuten so wichtig ist, haben wir auch die damals als erste Frage in unserem Podcast behandelt. Und der Unterschied zu der Folge damals ist halt, dass wir jetzt nicht mehr nur so über einzelne kleine Automatisierungsarbeitsschritte reden, die bestimmte einzelne Aufgaben ersetzen, sondern wir reden tatsächlich über die Möglichkeit, dass ein Job, der aus einer ganzen Reihe von Aufgaben und dem Erreichen eines Ziels besteht, eben auch tatsächlich in großen Teilen an eine KI wandern könnte.
Ja, also es gibt viele Aufgaben, die wir alle erledigen müssen und immer mehr dieser Aufgaben könnten solche Agenten übernehmen und irgendwann führt es vielleicht dazu, dass 50% eines Jobs von Agenten übernommen werden können und irgendwann 60% und 70% und manche Jobs vielleicht sogar komplett. Und sobald sowas passiert, haben wir einen völlig veränderten Arbeitsmarkt.
Hast du einen Take dazu, wie sich der Arbeitsmarkt dann verändert?
Ja, ich glaube, allzu spezifisch traue ich mich nicht zu werden, weil ich nicht alle Jobs kenne. Ich glaube, das müssen Leute für ihre eigenen Jobs so ein bisschen überblicken. Ich kann ein bisschen was über meinen Job sagen. Ich glaube schon, dass es so 20-30% gibt von den Sachen, die ich gerade mache, die auch eine KI könnte. Insbesondere ein KI-Agent. Das sind vielleicht nicht die 20-30%, auf die ich mich jetzt konzentrieren will, sondern vielleicht eher auf die 70-80%, bei denen ich ein bisschen optimistischer bin. So würde ich daran gehen.
Okay, aber wir reden jetzt die ganze Zeit immer nur so von 20-30%. Aber was ist denn, wenn tatsächlich sich das Versprechen dieser KI-Agents erfüllt und die wirklich 100% nicht nur von irgendwelchen Jobs machen können, sondern tatsächlich irgendwann so gut werden, dass sie 100% aller Jobs machen können?
Dann würde ich mir Sorgen machen. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Szenario so toll finde.
Ich habe ein sehr spannendes Argument gelesen, und zwar aus der VWL. Und ich habe das ja mal studiert, deswegen habe ich mir das mal ganz genau angeguckt. Und das würde ich dir gerne vorschlagen. Und dann kannst du mir danach sagen, oder auch schon währenddessen, was du davon hältst.
Ob mein Bauchgrimmen dann aufhört.
So, ja. Und zwar, also, jetzt stellen wir uns mal vor, keine Ahnung, ich möchte dich, Gregor, mit einem KI-Agent ersetzen als meinen Podcast-Co-Host. Ja, wir sind in einer Welt, wo tatsächlich Agents gut genug geworden sind, komplett automatisiert geworden sind, dass das geht, ja, also weit besser als das, was aktuell Devin oder sonst irgendwas kann. Der kann eine Folge aufbauen, der kann gut reden, der macht total gute Jokes, der recherchiert super, der lädt die Folge danach online und so weiter und so weiter und kann all diese Dinge machen, ja, also könnte auch Arzt sein, könnte auch Anwalt sein und so weiter. Was würde passieren? Ich würde zu einer Firma gehen, die diesen Agent programmiert hat und auf deren Servern dieser Agent läuft und wir sagen, hallo, ich würde gerne diesen Agent mieten, habt ihr irgendein Abo-Programm, ja, so wie ich jetzt eben GPT-4 einen bestimmten Geldbetrag im Monat zahle, das würde ich dir dann geben und dann bräuchte ich dich nicht mehr.
Mhm. Wer wärst eigentlich du in dem Szenario? Also könnte man einen Geschäftsführer nicht genauso gut ersetzen lassen durch eine KI?
In dem Szenario bin jetzt erstmal ich, weil, sagen wir mal, hypothetischerweise in dieser Zukunft ich einfach keinen Bock mehr habe, die ganze Zeit mit Gregor über alle Sachen irgendwie im KI-Podcast zu diskutieren. Ich will einfach eine KI, die genau das macht, was ich sage. Aber es könnte natürlich genauso sein, dass einfach unsere Chefs uns beide ersetzen. Ich finde es aber witziger, das zu erzählen, indem ich dich ersetze.
Okay, gut. Unsere Chefs bestimmt auch.
So, pass auf. Also, soweit so klar, ne? In diesem Szenario würde ich jetzt dich ersetzen mit ein bisschen Geld.
Mhm.
Das Interessante ist jetzt, dass wenn dieser KI-Agent, dieser hypothetische, so gut wäre, dass er komplett autonom als Podcast-Host agieren kann, dann könnte der halt noch viel, viel mehr. Und dann gäbe es auch eine ganze Menge andere Leute, die den halt auch mieten wollen und die auch die Serverzeit und die auch die Rechenkapazitäten haben wollen. Also Leute, die zum Beispiel sagen, hey, ich möchte einen autonomen Laborassistenten, der mir neue Elemente entdecken kann oder neue Erfindungen machen kann. Oder ich bin Boeing und will, dass meine Flugzeuge wieder gut funktionieren.
Ich brauche einen Roboter, der Schrauben festdreht. Ja.
Jemand, der halt tatsächlich komplett from scratch neue Flugzeuge designt oder der die komplette Logistik bei der Deutschen Bahn total revolutioniert. Alles Sachen, mit denen ich dann sozusagen um dieselbe Serverzeit konkurrieren müsste und die in vielen Fällen halt einfach ein bisschen mehr Geld hätten, als ich zur Verfügung habe.
Mhm. Das heißt, der Gregor-Ersatzbot wird quasi immer teurer.
Der Gregor-Ersatzbot wird immer teurer und zwar nicht in dem, was es kostet, ihn zu betreiben, sondern in dem, was Leute bereit dafür sind zu bezahlen. Und die KI-Firma, die den Gregor-Bot anbietet, ja, die wäre ja blöd zu sagen, hey, wir geben den dem Fritz Espenlaub, der uns, keine Ahnung, 50 Euro in der Woche zahlen kann. Wir geben den natürlich an Boeing, die uns 2 Millionen pro Stunde zahlen, weil die halt viel, viel mehr wiederum daraus kriegen. So. Und in diesem Szenario hast du, lieber Gregor, haben wir beide am Ende wir immer noch unsere Jobs, weil wir halt zwar absolut gesehen nicht besser sind als die KI, aber einen komparativen Vorteil haben. Also wir können dasselbe machen, aber günstiger.
Ja, aber das funktioniert ja auch nur so lange, wie quasi das Angebot begrenzt ist. Also wie es quasi nicht unbegrenzte KI-Agents gibt, die sich jeder einkaufen kann. Sobald jemand einen Agent baut, der es möglich macht, Agents viel billiger zu betreiben, wird es ja wieder schwieriger, oder?
Ja, 100%. Also dieses Argument fußt natürlich so ein bisschen auf der Annahme, dass wir nicht von heute auf morgen auf einmal unendlich Rechenkapazitäten zur Verfügung haben. Und ich würde sagen, es ist ein halbwegs plausibles Argument, weil wir sehen zwar, dass sich jedes Jahr unsere Rechenleistung vergrößert, die wir zur Verfügung haben, aber wir wissen halt auch, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass dieser Trend sich nicht bis in alle Ewigkeit fortsetzt. Also du kannst halt Mikrochips, auf denen KI läuft, nicht unendlich viel kleiner und filigraner machen. Irgendwann kommst du einfach an die Grenze, dass ein einzelner Transistor so groß ist wie ein Atom und kleiner geht's halt nicht mehr. Das heißt, wenn du dann irgendwann an den Punkt kommst, dass halt diese Kapazitäten von Rechenkraft begrenzt sind, bist du vielleicht noch nicht an dem Punkt, dass die Probleme, die gelöst werden wollen, begrenzt sind. Und dann hast du natürlich wieder die Situation, dass Leute Probleme haben, für deren Lösung sie mehr Geld bezahlen als ich.
Ja, okay, also ich merke, ich habe kein VWL-Gehirn, weil ein bisschen raucht's mir da jetzt schon.
Ein weiterer Vorteil des Gregor-Bots wäre das.
Aber ein Problem, was ich so ein bisschen raushöre, ist natürlich, dass gut bezahlte Jobs dadurch in größere Gefahr sind, weil wenn man einen Job hat, der aktuell sehr gut bezahlt wird, dann lohnt es sich ja vielleicht schon, diesen teuren KI-Agenten auf den Job draufzusetzen, weil klar, der kostet vielleicht viel und vielleicht lohnt es sich bei vielen Aufgaben nicht, aber vielleicht ja bei manchen schon, insbesondere denen, die sehr gut bezahlt sind.
Also wir wissen ja vielleicht noch gar nicht, was denn die Tätigkeiten sind, die am meisten Rendite bringen. Vielleicht werden vollkommen neue Jobs erfunden, die diese KI-Agents dann machen und die bisherigen Jobs, die wir Menschen machen, bleiben davon dann vielleicht doch unberührt, weil am Ende des Tages, auch wenn eine KI so gut ist wie der beste Arzt auf unserem Planeten, hast du immer noch eine Menge Leute, die krank werden und eine Menge Nachfrage nach Ärzten, die sich halt nicht ändert. Und nur weil die KI dann auf einmal, weiß ich nicht, Nobelpreisforschung erfindet, gibt's immer noch hochbezahlte Ärzte.
Okay, ja, wäre schön, wenn es so kommen würde, weil dann hätten wir ja vielleicht beides. Dann hätten wir einmal viel mehr technologische Durchbrüche, weil die KI auf einmal tolle Sachen kann und gleichzeitig irgendwie immer noch ein bisschen was zu tun. Vielleicht ja auch sogar weniger zu tun. Wäre ja vielleicht sogar ganz gut, wenn wir ein bisschen weniger arbeiten könnten alle.
Ja, möglich.
Und ich finde somit das Interessanteste an vielleicht all dem, was du gerade gesagt hast, wie sehr wir dann eben doch am Ende an der Frage hängen, ja, wie viel kostet das eigentlich am Schluss? Also was kosten denn diese KIs? Weil wir kommen jetzt an so einen Punkt, wo wir immer mehr KI-Modelle sehen, die die bahnbrechendsten, fantastischsten Sachen tun, aber halt nicht unbedingt für ein paar Cent, sondern vielleicht für ein bisschen mehr. Und ab einem gewissen Punkt muss man sich die Frage stellen, lohnt sich das eigentlich für mich? Die gibt's ja eh schon jetzt gerade. Viele Unternehmen überlegen sich zum Beispiel, ob dieser Copilot von Microsoft, ob der sich für sie überhaupt lohnt, weil der ist jetzt nicht gerade günstig, wenn man das in eine ganze Firma reinbringen möchte. Also KI-Fortschritt ja, aber es muss sich halt auch lohnen.
Ja, das ist ein guter Punkt, vor allem, dass man eben nicht nur rein auf die Kosten vom Betrieb der KI guckt, also wie viel Strom kostet es und was haben die Mikrochips gekostet, auf denen das ganze Ding läuft, sondern eben auch die Kosten, für die das dann angeboten wird. Und die ergeben sich halt eben aus der Zahlungsbereitschaft. Und je besser die KI wird, umso höher die Zahlungsbereitschaft, umso höher die Kosten und umso mehr Jobs für die Leute, die bereit sind, es billiger zu machen.
Also jetzt nochmal in einem Satz. Müssen wir jetzt Angst haben oder nicht, Fritz?
Ich würde sagen, man kann jetzt erstmal, glaube ich, zumindest für die nächsten paar Nächte noch beruhigt schlafen, dass selbst wenn die KI theoretischerweise besser ist als wir in allen Jobs, wir trotzdem immer noch sehr, 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 sehr viel zu tun haben werden. Allein schon deswegen, weil vermutlich eine ganze Menge neue Jobs entstehen werden.
Und davon sind wir ja auch noch eine Weile entfernt. Ich würde sagen, auf dem Weg dahin ist es vielleicht zumindest ganz guten Überblick einigermaßen zu behalten über das, was die KI eigentlich kann. Dafür gibt's ja auch uns so ein kleines bisschen, um den Überblick darüber zu haben. Sollte man sich vielleicht einfach angewöhnen, ne? Und vielleicht auch keine Angst haben, sondern eher so ein bisschen Respekt vor dem, was da noch auf uns zukommt. Weil ich glaube nicht, dass es einfach aufhören wird eines Tages.
Das ist tatsächlich auch für mich persönlich somit die spannendste Frage in dieser aktuellen KI-Entwicklung. Und zwar sich zurechtzufinden und sich zu fragen, wo in der Entwicklung stehen wir denn gerade? Weil es passiert so viel. Es gibt aber auch immer wieder so große Vorhersagen von Leuten, die sich dann am Ende halt doch nicht erfüllen. Mhm. Also eben Geoffrey Hinton, ganz berühmter KI-Forscher, gilt als der Vater von Machine Learning. Der hat 2016 gesagt, wir sollten aufhören, Radiologen auszubilden. Das war damals noch, als KI so ein bisschen Röntgenbilder interpretieren konnte. Ist rückblickend eine total überzogene Vorhersage. Und auch hier beim KI-Podcast navigieren wir ja immer so hin und her zwischen diesen krassen Vorhersagen und trotzdem einer Entwicklung, wo es nicht von der Hand zu weisen ist, dass die halt wirklich gewaltig ist.
Der Chef von Nvidia hat vor 2 Wochen was ganz Ähnliches gesagt. Der hat gesagt, man sollte aufhören, programmieren zu lernen, weil das werden einfach die Roboter irgendwann machen. Und klar, vielleicht wird sich das als richtig rausstellen, aber es kann auch genauso gut sein, dass das wieder so eine Geoffrey Hinton-Aussage ist und wir in 20 Jahren dastehen und sagen, ja, hätten wir mal lieber weiter Programmierer ausgebildet. Gerade fehlen die uns ja auch massenhaft, muss man sagen, gerade in Deutschland. Wir haben einen riesigen Mangel an Programmierern. Ich glaube, das wird schon sehr lange dauern, bis man da irgendwie das Problem bekommt, dass wir zu viele haben.
Und deswegen finde ich tatsächlich dieses ökonomische Argument von vorhin so interessant, weil es halt nur ein bisschen die Möglichkeit gibt, so eine Aussage wie diese von dem Nvidia-Chef so ein bisschen einzuordnen und sich vielleicht zu überlegen, ist das nicht vielleicht eher in dem Bereich der Aussage von, keine Ahnung, einem Elon Musk, der seit 2015 gefühlt jedes Jahr sagt, nächstes Jahr werden alle Autos durch selbstfahrende Autos ersetzt und wir haben 1 Million Robotaxis auf den Straßen, ist bisher halt nicht passiert. Und das ist insgesamt was, wo ich dann schon wieder diese aktuelle Entwicklung fast ein bisschen vorhersagbarer finde als viele andere Dinge, weil sie halt so schnell geht und man in so kurzer Zeit dann eben immer Aussagen, die gemacht werden, wieder an der Realität überprüfen kann.
Und das ist vielleicht der letzte Punkt. Wir werden uns sicherlich auch viel darüber unterhalten in den nächsten Jahren, was für Arbeit wir eigentlich machen wollen. Also was ist eigentlich Arbeit, die gerne Menschen weiter erledigen sollten, und selbst wenn es der Roboter theoretisch kann, wollen wir, dass es überhaupt ein Roboter macht? Oder gibt es nicht Dinge, bei denen aus ethischen, rechtlichen, gesellschaftlichen Gründen bitte, bitte weiter ein Mensch über diesem Hebel sitzen sollte? Und wahrscheinlich sind das auch jede Menge.
Arbeit, die wir gerne weiterhin machen wollen, ist übrigens ein gutes Stichwort, weil die Arbeit, die ich gerne weiterhin machen will, ist, dich jede Woche zu fragen, oder fast jede Woche, Gregor, was du letzte Woche mit KI gemacht hast.
Ja, vielleicht hast du es nicht gemerkt, aber das, was ich diese Woche mit KI gemacht habe, das hast du schon gehört. Und zwar heute im Laufe dieser Sendung. Ich habe nämlich festgestellt, dass Claude 3, das neue KI-Modell von Anthropic, das kann einige Sachen nicht so gut wie ChatGPT Plus, aber es kann eine Sache tatsächlich ziemlich gut, und zwar redigieren. Also man kann dem sehr gut einen sehr langen Text geben und sagen, hey, gib mir mal ein paar Vorschläge, wie du das besser machen würdest. Da ist GPT-4 meistens so mittelmäßig. Also das sind manchmal so Allgemeinplätze, mit denen man nicht viel anfangen kann. Aber Claude 3 ist oft ziemlich produktiv und sinnvoll. Ich schreibe auch eine Kolumne für ein Wirtschaftsmagazin, da habe ich mal meine letzte Kolumne reingemacht. Und dann hatte ich den ersten Entwurf, den ich damals geschrieben hatte für die Kolumne, habe ich mal Claude 3 gegeben und gesagt, was würdest du daran ändern? Und die Änderungen, die Claude 3 vorgeschlagen hat, waren ziemlich genau die Änderungen, die wir tatsächlich gemacht haben dann im Redaktionsprozess. Also das ist wirklich gar nicht so übel.
Und du hast jetzt heute deine Kolumne vorgelesen, ohne dass ich gemerkt habe, oder was willst du mir sagen?
Nein, das hättest du, glaube ich, gemerkt. Aber wir bereiten diese Folgen ja immer so vor, wir haben so ein Online-Dokument und da sammeln wir immer unsere Dinge, die wir sagen wollen. Und ich habe einfach mal meine Hälfte von dieser Folge genommen, habe sie komplett in Claude 3 gekippt und gesagt, hier, das ist das, was ich in unserem KI-Podcast erzählen möchte zum Thema KI-Agenten. Wo fehlt denn noch was? Wo sollte ich denn vielleicht noch was hinzufügen? Und Claude 3 hat empfohlen, naja, also da, wo du zum ersten Mal darüber redest, dass KI-Agenten Programme sind, die quasi agieren, solltest du mal ein konkretes Beispiel dafür bringen, was das denn bedeutet im Vergleich zu ChatGPT. Also du könntest sowas sagen wie, wenn du eine Website erstellen musst mit Restaurants, dann wird ChatGPT dir eine Anleitung liefern, aber ein Agent wird dir quasi die Website direkt bauen. Und ja, das habe ich dann auch so gemacht.
Also. Das ist sehr witzig, weil mir ist tatsächlich dieses Restaurant-Beispiel vorhin aufgefallen und ich habe nichts dazu gesagt, weil ich mir dachte so, das ist eine sehr, sehr spezifische und irgendwie weirde Webseiten-Idee. Aber gut, meinetwegen, Gregor, wenn du möchtest.
Die KI hielt es für eine gute Idee.
Jeder braucht Hobbys.
Claude hat auch vorgeschlagen, dass ich eine Website über Restaurants in Sydney, Australien aufbaue. Das war mir dann ein bisschen weit hergeholt. Deswegen habe ich dann eine Website über Restaurants im Raum Heilbronn gemacht. Aber ich finde, es hat gut reingepasst an die Stelle. Ich finde, das war genau das richtige Beispiel zum richtigen Ort.
Sehr gut. So fangen wir an, uns schon selber zu ersetzen.
Nein, ergänzen, Fritz. Ergänzen. Das ist einfach eine produktivere Art und Weise zu arbeiten. Es hätten uns sonst sicherlich massiv Zuschriften erreicht dazu, dass ich an dieser Stelle nicht genau erklärt habe, an einem anschaulichen Beispiel, zum Beispiel über eine Website mit Restaurants, wie eigentlich so ein Agent funktioniert. Bin ich mir sicher.
Zuschriften übrigens ein gutes Stichwort tatsächlich, weil das ist das, was ich diese Woche dabei habe für unsere Schlussrubrik. Und zwar ist es was, was ich nicht selber gemacht habe mit KI, sondern einer unserer Hörer. Und zwar unser Hörer Hermann hat uns eine E-Mail geschrieben, wo er, und das fand ich ganz witzig, am Anfang geschrieben hat, hey, ich habe euch als Podcast entdeckt und ich habe davor selber nie viel mit KI gemacht und war dann so ein bisschen motiviert und hab's mal ausprobiert. Und dann waren so 7 oder 8 Bilder in dieser E-Mail drin, wo er Stück für Stück uns gezeigt hat, wie er ChatGPT hat ein Selbstporträt von sich anfertigen lassen. Und dieses Selbstporträt eben immer abstrakter geworden ist. Und es ist ein bisschen so wie dieser Make-it-more-Trend, den man von früher kennt. Ne? Also so macht dieses
früher,
Bild noch...
Früher, von vor 2 Wochen gefühlt. Ja,
in KI-Zeit ist das lange her. Also macht dieses Bild sozusagen noch mehr zum Selbstporträt. Und die Bilder werden dann immer abstrakter. Also es tauchen Sterne auf, es tauchen ätherisch wirkende Schaltkreise auf. Und ich fand das total cool zu sehen, wie schnell man dann doch sich da reinfuchsen kann, und wir würden uns total freuen, wenn noch mehr Leute da draußen uns einfach mal so ein bisschen per E-Mail schreiben an podcast@br.de, was ihr denn so mit KI eigentlich macht in eurem Alltag.
Ist ja auch schön, dass du jetzt quasi angefangen hast, dich auch in der Schlussrubrik ersetzen zu lassen, aber nicht durch eine KI, sondern durch eine sehr menschliche Intelligenz, nämlich die unserer sehr menschlichen Hörerinnen und Hörer.
Und ist das nicht die perfekte Illustration von dem Argument der heutigen Folge?
Von deinem sehr ausführlichen VWL-Argument. Ja, absolut.
Ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, generell freuen wir uns natürlich über E-Mails von euch. Also nicht nur, was habt ihr mit KI gemacht, sondern auch sämtliche Fragen. Wir würden ganz gerne mal auch vielleicht eine Fragenfolge machen. Also schreibt mal gerne fleißig, was euch so beschäftigt. Und wenn ihr keine konkreten Fragen habt und trotzdem nett zu uns sein wollt, dann dürft ihr sehr, sehr gerne jetzt in eurem Podcatcher, in dem ihr uns anhört, einfach mal eine kleine Bewertung dalassen. Oder, wenn ihr wollt, unsere Folge ein bisschen im Freundes- und Bekanntenumkreis teilen.
Und zum Abschluss haben wir natürlich wie immer eine Podcast-Empfehlung dabei. Diesmal von unseren tollen Bayern 3-Kollegen. Da sind nämlich Moderatorin Jackie Bell und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens wieder unterwegs im Namen von Bayern 3 True Crime. Bei der neuen Staffel geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Also die Frage, wer schuldig ist, wer lügt, wer sagt die Wahrheit, höre ich wirklich immer sehr gerne. Also Bayern 3 True Crime unter Verdacht gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Bayern 3 True Crime.
Wer ist schuldig? Wer ist unschuldig? Wer lügt? Und wer sagt die Wahrheit?
Du glaubst gar nicht, wie oft diese Fragen im Raum stehen.
Einer der erfolgreichsten deutschen True Crime Podcasts ist zurück.
In der neuen Staffel Unter Verdacht spricht Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell über unglaubliche, echte Kriminalfälle.
Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Zu Recht oder vielleicht zu Unrecht.
Und am Ende ist oft doch alles ganz anders, als es scheint.
Bayern 3 True Crime unter Verdacht.
Auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.